Guten Morgen. Könnt ihr euch erinnern daran, dass Katja Orlop hier war mit ihren großen Holzskulpturen vor 4,5 Jahren? Das war mein erster Kontakt zu eurer Gemeinde. Ich habe das in der Zeitung oder ich weiß nicht wo wahrgenommen und habe gedacht, oh, da arbeitet jemand mit Holz, das interessiert mich, das würde ich mal anschauen. Und habe mich an dem Samstagnachmittag, des Ausstellungswochenendes, auf den Weg gemacht hierher. Und ich weiß das noch wie gestern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich kam an, alleine. Eigentlich war gedacht, dass meine Frau und meine Tochter vielleicht mitkommen, aber das wurde alles nichts. Und so war ich allein, fuhr hierher. Und dann saß die Katja draußen in der Sonne. Und zwar nichts los hier. Deswegen war sie draußen, hat die Sonne genossen. Ich glaube, es war April oder Mai in dem Dreh. Und sie saß da und wir kamen sofort ins Gespräch. Und die Frau hatte 2,5 Stunden Zeit, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und es war für mich ganz wichtig. Das tat mir so gut in der Situation, in der ich gerade war, diese Begegnung mit ihr. Sie hat mir Mut gemacht im Blick auf mein Vertrauen auf Jesus und auch im Blick auf meine Kunst, die dann noch so ganz in den Anfangsmonaten steckte, sage ich mal. Das war die Begegnung hier in eurer Gemeinde mit Katja. Ich werde sie gleich noch mal an passender Stelle erwähnen. Ja, und damals haben wir uns kennengelernt, so kurz, ne? Und Valerie sagte dann gleich, also hörte, ich mache auch was mit Kunst. Na, vielleicht könnten wir ja mal auch was machen zusammen. Dann habe ich gedacht, okay, gerne und mal gucken, ne? Und dann kam nichts. Und es ging 4 Jahre vorbei. Natürlich war Corona und alles, ne? Und im Mai, als ich auch unterwegs war in Würzburg, kriegte ich plötzlich eine E-Mail und er hat sich gemeldet und sagte, er würde gerne mal vorbeikommen und vielleicht können wir ja zusammen eine Ausstellung gestalten. Und deshalb bin ich jetzt hier. Und bin freudig gespannt auf mein Hiersein, auf das Miteinander, die Gespräche und Kontakte und was so alles in dieser Woche so passieren wird. Aber warum stehe ich jetzt hier vorne? Ich könnte ja auch einfach eine Ausstellung machen. Ich möchte euch heute sehr persönlich meine Geschichte erzählen, die hinter meiner Kunst steht. Ja, warum mache ich das? Was soll das? Ich bin seit 2018 auf Instagram aktiv, soziale Medien und so, ne? Internet kennt ihr vielleicht zum Teil. Da geht es hauptsächlich um Fotos und da mache ich eben meine Kunst auch bekannt. Und was prägend ist für meine Kunst, ist, dass ich damit vorkomme, dass ich mich da mit zeige gewissermaßen. Und da bekam ich vor einiger Zeit eine richtig tolle Rückmeldung. Da schrieb mir eine Frau, dein Weg gibt mir Hoffnung. Vielleicht ahnt ihr, dass ich mich über sowas echt freue. Dein Weg gibt mir Hoffnung. Und das könnte unter Umständen auch bei euch geschehen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Darum haben wir diese Woche ja auch überschrieben mit natürlich ermutigt. Es geht eigentlich um diese Ermutigung. Und auch wenn ich euch jetzt manch Schweres erzähle, was euch vielleicht auch irgendwo anrührt, letztlich geht es darum, dass ihr durch meine Geschichte, für eure Geschichte ermutigt werdet. Als ich im Februar 2016 die Diagnose Burnout und Depression gestellt bekam, da hatte ich am Anfang noch mit einem guten Ausgang gerechnet. Ich habe gedacht, okay, jetzt bist du krank, passiert schon mal, psychische Erkrankung kann jeden erwischen, wie die körperliche auch. Jetzt machst du 8 Wochen Therapie stationär in Elbingerode und dann wird es weitergehen in der Gemeindearbeit. Dann kann ich wieder für meine Gemeinde da sein. Und ich hatte am Anfang überhaupt keine Ahnung, was alles passieren wird, was diese Anfangsdiagnose letztlich in meinem Leben bewirken wird. Und dass ich keine Ahnung hatte, das war bestimmt auch gut so. Es ist gut, dass wir nicht alles wissen, ne? Es reicht, wenn es dann kommt. Ja, aus den gedachten 8 Wochen stationärem Aufenthalt in Ebbingerode wurden dann 10 und dann 12. Und abschnittsweise musste ich immer wieder neu akzeptieren, dass ich doch kranker bin, als ich eigentlich gedacht hätte. Und das fiel mir gar nicht leicht. Und schnell war auch klar, dass es nach der Klinikzeit unbedingt ambulant weitergehen sollte. Wie so viele war auch ich ein Meister im Verdrängen. Das heißt, ich wusste aus meiner Kinderzeit relativ wenig. Das ist mir in Ebbingerode sehr deutlich geworden. Bei den ersten Gruppentherapiegesprächen, da wunderte ich mich noch über gestandene Männer, die immer noch ein Problem mit ihren Vätern hatten. Und da dachte ich mir, na wie gut, dass ich da kein Problem habe. Oh, dachte ich. Ich wurde schnell eines Besseren belehrt. Und ich merkte, dass ich nicht nur eine Vaterwunde habe, sondern dass diese Vaterwunde sich in mein ganzes Leben hinein auswirkt und dass ich dazu noch eine Großvaterwunde habe. Ich habe sehr viel erkannt, mich gewissermaßen selber neu kennengelernt durch die Therapie. Eine Physiotherapeutin, die mit mir so neben der körperlichen Behandlung so einfach ganz locker Gespräche geführt hat, die meinte mal, bei der Psychotherapie geht es darum, sich selber auf die Schliche zu kommen. Sich selber auf die Schliche zu kommen. Und dazu sollte ich noch ganz viel Gelegenheit bekommen. Es war ein echtes Geschenk, dass ich nahtlos ambulant bei meiner Wunschtherapeutin weitermachen konnte. Ganz hier bei euch in der Nähe, in Meine, hatte sie ihre Praxis. Insgesamt genoss ich 3 Jahre Psychotherapie, wobei genießen nicht ganz das richtige Wort ist. Es war manchmal hammerhart. Und ja, wirklich, wirklich nicht ohne. Aber es war wichtig. Notwendig. Und so viele Tränen wie in dieser Zeit der Therapie habe ich in den 51 Jahren vorher mit Sicherheit nicht vergossen. Meine Gemeinde, Evangelische Gemeinschaft in Gifhorn, die hat mich wirklich vorbildlich begleitet und getragen. Ich freue mich, dass ich 2 Leute aus meiner Gemeinde heute Morgen hier auch sehe. Übersehe ich jemand? Glaube nicht. 2 sind da. Schön, dass ihr da seid. Also meine Gemeinde hat mich wirklich vorbildlich getragen durch diese Zeit. Sie wussten immer, was bei mir Sache ist. Ich bin von Anfang an offen mit meiner Erkrankung umgegangen. Und sie wussten auch sehr deutlich, habe ich mehrfach erwähnt und deutlich gemacht, dass sie nicht schuld daran sind. Bei Burnout denkt man ja leicht an Überlastung und sowas, ne? Die Gemeinde hat mich nicht überfordert. Bei mir waren das eher Altlasten, die ich schon lange mit mir rumschleppte. Nach der Klinikzeit und 2 Wochen Urlaub stieg ich langsam wieder in die Gemeindearbeit ein. Ich durfte machen, was geht und das andere eben nicht. Also wirklich vorbildlich. Im Herbst, also immer noch 2016, im Herbst erlitt ich den ersten Rückfall und war wieder völlig außer Gefecht gesetzt. Es traf mich ziemlich unvorbereitet. Ich hatte doch mit einer Genesung gerechnet, dass die Dinge wieder in Ordnung kommen und es weitergehen kann. Obwohl eine Eiche mit ganz fetten Wunden mich schon früh darauf hinwies, dass es auch anders laufen könnte. Ihr seht sie hier. Die Eiche steht ganz in der Nähe von Gifhorn hinter der Tangente. Und ich hatte die Ahnung, dass das bei mir auch so werden könnte. Statt verheilter Wunden mit den Wunden leben. Aber diese Vorstellung wollte mir nicht so recht gefallen. Mit großem Zittern und Bangen startete ich nach 4 Wochen erneut mit halber Kraft. Es ging, das Wichtigste konnte ich schaffen. Im Mai 2017 kam dann der zweite heftige Rückfall. Eigentlich hätte ich mich wieder krank schreiben lassen müssen, aber ich kämpfte mich so weit wie möglich durch. Und bei stillen, einsamen Schweigetagen überfielen mich zum ersten Mal Selbstmordgedanken. Ziemlich unvorbereitet. Aber eigentlich gehört es zur Depression. Ist ein wesentliches Kennzeichen auch. Aber da war ich doch sehr überrascht und auch sehr erschrocken. Es ging mir, ihr entschuldigt, wenn ich das so deutlich sage, echt beschissen. So wollte ich nicht weitermachen. Dann endlich der Sommerurlaub im Elbsandsteingebirge mit der Familie. Gemeinsam mit meinem jüngsten Sohn machte ich als blutiger Anfänger eine ganz markante Klettererfahrung. Kurz vorher hatte ich ein Zitat von Hans-Joachim Eckstein gelesen, der formuliert hat: Glauben bedeutet, sich fallen zu lassen, um gehalten zu werden. Glauben bedeutet, sich fallen zu lassen, um gehalten zu werden. Und dann stand ich auf 8 Meter Höhe über dem Waldboden im Fels, war froh, dass ich es geschafft habe, da hochzukommen, angeseilt. Ne? Mein Sohn hat mich gesichert von unten. Und dann sagte er, mein Sohn Ben von unten ganz lässig, jetzt musst du nur noch darüber gehen, so unter den Haken, wo das Seil festgemacht war. Jetzt musst du nur noch darüber gehen und dann kannst du dich fallen lassen und ich seile dich dann ab. Ich mich einfach fallen lassen? Und ich habe dann spontan zu ihm gesagt, ich glaube, ich kletter lieber wieder runter. Mit anderen Worten, da habe ich selber noch was im Griff. Aber einfach fallen lassen? Aber Ben ließ nicht locker. Also am Seil und überhaupt. Er ermutigte mich, das wirklich zu wagen. Und schließlich habe ich es gewagt. Und es war ein großartiges Erlebnis. Auf der Hälfte habe ich dann auch noch zu ihm gesagt, jetzt wart noch mal. Ne? Und habe dann noch ein bisschen rumgeturnt. Es war schön. Mir wurde eine Erfahrung geschenkt, die mir sehr deutlich machte, wie schwer mir das Loslassen fällt. Hätte ich nicht gedacht. Obwohl ich seit über 35 Jahren meinem Herrn Jesus vertraute. Das war mir immer wichtig, auch in meiner Verkündigung. Offensichtlich war da noch ganz viel Luft nach oben, wie man so schön sagt. Glauben bedeutet, sich fallen zu lassen, um gehalten zu werden. In den nächsten Wochen hat mich das sehr beschäftigt, zumal am letzten Urlaubstag ein Hörsturz dazu kam. Irgendwie klammerte ich mich an die Vorstellung, es muss doch beruflich so weitergehen. So wie ich mich an Fels festklammerte, so klammerte ich auch daran. Ne? Was soll ich denn sonst machen? Hab doch nichts anderes gelernt als Pastor. Außerdem hatte ich Gottes Berufung und Führung erlebt. Also es spitzte sich zu und ich war ziemlich verzweifelt. So konnte ich keinesfalls weitermachen. Ich hörte dann keine Stimme. Manchmal können das Leute ja erzählen, dass sie Gottes Stimme richtig akustisch auch gehört haben. Das kenne ich so nicht. Ich hörte auch in der Situation keine Stimme vom Himmel. Aber mir war so, als ob Jesus zu mir sagt, es ist gut jetzt. Du darfst loslassen. 29 Jahre reichen. Lass dich fallen. Ich halte dich. Und dann habe ich es gewagt. So wie da am Fels. Nach heftigen inneren Kämpfen und dem Gespräch mit meiner Frau schickte ich die entscheidende E-Mail auf den Weg mit ganz viel Tränen und ganz viel Trauer. Bin ich beruflich ausgestiegen. Ich konnte es damals auch keinem erzählen, ohne zu weinen. Das war echte Trauer, die ich da lange durchlebt habe. Aber zu dieser Trauer gesellte sich auch recht schnell die Entlastung. Nun war ich krankgeschrieben, ohne Druck, schnellstmöglich wieder zurückzukommen, wieder fit zu werden. Nach hinten war alles offen. Ich hatte ganz viel Zeit und vor allem keine Verantwortung mehr. Neben der weiteren Therapie beschäftigte mich die Idee meines jüngsten Sohnes Ben. Also wir haben 3 Kinder, ne? Und Ben ist der Jüngste, mittlerweile 18. Als ich ihm von meinem beruflichen Ausstieg erzählte, an dem Tag, wo ich die E-Mail losgeschickt habe, da war er 13. Da hat er ganz teenagermäßig locker reagiert. Wir saßen auf der Terrasse und er wies so in den Garten und sagte, och, dann machst du einfach ein bisschen mehr von dem, was du immer schon gern gemacht hast. Also die Hainbuche hier habe ich seit 31 Jahren in Arbeit. Also machst du einfach mehr von dem, was du immer schon gern gemacht hast. Ich mache dir eine Internetseite und dann verkaufen wir das. Cool, oder? Fand ich richtig toll, wie er reagiert hat. Und dann haben wir das wirklich ernsthaft verfolgt. Mein älterer Sohn hat sich mit eingeklinkt mit seinen Fähigkeiten. Und nach einem halben Jahr Entwicklungszeit ging unser Familienunternehmen Konsonant Kunstwerke der Natur unter konsonant.org an den Start im Internet. Ohne meine beiden Söhne wäre das nicht möglich geworden. Überhaupt erlebe ich meine Frau und unsere 3 Kinder als großartige Unterstützer. Wohl dem, der so eine Familie hat, gerade wenn er in so einer Situation oder einer ähnlichen drinsteckt. Die sinnvolle Beschäftigung mit den Kunstwerken der Natur aus Holz und Stein, die tut mir richtig gut. Das ist für mich nahezu wie Therapie. Immer wieder entdecke ich für mich ermutigende Botschaften in diesen Objekten. Aber kann das nach der Berufsunfähigkeit eine Perspektive für den Lebensunterhalt sein? Bedenkenträger begegnen mir ausreichend. Entmutiger, könnte man auch sagen. Aber es gibt auch Ermutiger, wie zum Beispiel der Mitpatient in der 7-wöchigen Reha, der in der Gruppe sagte, man darf doch auch mal glauben, dass das was wird mit der Kunst. Oder Künstlerin Katja, die ich gerade schon erwähnte. Die sagte zu mir den zentralen Satz hier in diesem Raum. Du hast eine Begabung, also mach das. Was daraus wird, ist etwas anderes und in Gottes Hand. Natürlich hat mich die Frage nach einer anderen Berufstätigkeit beschäftigt. Ich war ja auch noch zu jung für die Rente. Aber ich hatte keinen Plan, keine Idee. Dafür aber umso mehr Zweifel, ob da überhaupt noch was geht. Der nächste Rückfall packte mich Anfang 2018, als die Drohung der Krankenkasse im Raum stand, dass sie meinen weiteren Anspruch auf Krankengeld überprüfen wollen. Wenn sie nicht maximal zahlen, muss ich eher eine berufliche Alternative haben, war mir dann klar. Angst und Druck machten sich bei mir breit. Ich war psychisch einfach nicht mehr belastbar. Doch die Krankenkasse zahlte weiter. Ich hatte mir völlig umsonst den Kopf darum gemacht. Kennt ihr das? Man steigert sich in irgendwas rein und nachher löst sich alles irgendwie in Luft auf. Oder anders gesagt, unser Herr macht's gut. Zu meinen schwersten depressiven Erfahrungen bis heute. Zu meinen schwersten depressiven Erfahrungen gehört, dass ich meinem Herrn in solchen Phasen schwer oder gar nicht mehr vertrauen kann. Also das war immer mein Lebensthema. Und ich habe es verkündigt. Und dann erlebe ich, ich kann es gar nicht mehr. Das klappt nicht. Das Vertrauen rutscht mir, das rutscht mir einfach weg. Das ist heftig, wenn die Angst dann größer ist als das Vertrauen. Im Juli 18 kam dann die offizielle Kündigung, da keine Perspektive auf Rückkehr in meinen Beruf als Pastor bestand. Zeitgleich hat mich die Krankenkasse dazu aufgefordert, einen Antrag auf berufliche Reha bei der Rentenversicherung zu stellen. Immerhin hatte ich nun eine Idee. Die Idee, dass eine Umschulung zum Tischler unter Umständen was für mich sein könnte. Mit Holz habe ich schon immer gerne was gemacht, deswegen war das nahe. Aber auch da hatte mein Herr seine Hand im Spiel. Er wies mich dann sogar im November darauf hin, dass dafür das geistliche Rüstzentrum in Kredingen mein Platz sein könnte. Kennt er vielleicht? Ne? Und ich habe da eigentlich nur nach einem Konzert von Sephora Nelson mich erkundigen wollen, was im Zusammenhang mit dem Frauentag angeboten wurde. Und ich wollte wissen, ob ich als Mann da auch kommen darf. Da habe ich also im Internet geguckt und dann sehe ich zufällig, dass die sowas anbieten. Also da hatte unser Herr seine Hand eindeutig mit im Spiel. Und so ging ich dann also eigentlich gut vorbereitet in das erste Gespräch mit meinem Reha-Berater in Braunschweig und doch auch wieder voller Ängste und Befürchtungen. Was ist denn, wenn der Mann mir alle meine mühsam zusammengekratzten Perspektiven wieder vom Tisch wischt? Mittlerweile war ich nach der Aussteuerung von der Krankenkasse Kunde bei der Agentur für Arbeit und bekam Arbeitslosengeld 1. Erstaunlicherweise winkte mich der Reha-Berater in 20 Minuten durch. Alles war möglich, auch in Krelingen. Und wieder hatte ich mir so einen Kopf drum gemacht. Und es war so einfach. Eine Probewoche in Krelingen im Januar 19 lief auch gut, obwohl ich mit Abstand der total absolut älteste jemals dagewesene Umschüler war, wollten sie es mit mir wagen. Es ist eigentlich so auf junge Erwachsene spezialisiert, ne? Und ich war ja schon ein bisschen älter. Aber der Leiter sagte, wenn es genehmigt wird, dann probieren wir das einfach. Der Plan sah so aus, dass ich 3 Monate einen Reha-Vorbereitungslehrgang absolviere ab April 19 und dann nach 6 Wochen Pause ab September für 2 Jahre die eigentliche Umschulung mache. Ich ging mutig darauf zu, hatte endlich wieder eine klare Perspektive. Vorher hing ich so in der Luft, ne, und jetzt war klar, die Finanzen erstmal, ne, die Rentenversicherung bezahlt das alles und ich weiß, wo es hingeht. Es passte alles prima. Meine Therapie konnte ich im April auch beenden, nach 3 Jahren. Nachdem ich schon im vergangenen Jahr als Aussteller bei der Schönkonferenz in Augsburg mit dabei sein konnte, wurde eine erste ermutigende eigene Ausstellung für mich in Gifhorn möglich, im Kavalierhaus. Unser Herr hat also alles prima geführt, es passte terminlich auch prima alles und mir ging es soweit ganz gut. Wie gut, dass er sich die ganze Zeit wirklich intensiv um mich gekümmert hat. Wie wertvoll, dass er mich immer wieder ermutigt hat und mich angesprochen hat. Und wie gut, dass ich Tagebuch schrieb. Das musste ich in der Therapie in Elbingerode, fand ich ätzend am Anfang, ne? Tagebuch schreiben und so, dass der Therapeut es dann am nächsten Morgen lesen konnte. Also fand ich ganz schön schwierig und hat mir keinen Spaß gemacht. Aber es war gut und ich habe es dann weiter fortgeführt. Und in diesen Tagebuchnotizen habe ich auch immer festgehalten, wenn mein Herr mich ermutigt hat. Und diese Ermutigungen, die vergisst man ja so schnell wieder, ne? Kennt ihr das? Man hört was, weiß es vielleicht noch am nächsten, übernächsten Tag und dann rutscht es wieder weg. Und ich habe es mir dann angewöhnt, die gelb zu markieren in meinem Tagebuch, diese Ermutigungen, und so alle 2-3 Monaten etwa das dann nochmal rauszuschreiben. Und ich habe spontan gedacht, ich zeige euch das mal. Valerie assistiert mir. Seit dem beruflichen Ausstieg im Juli 17 habe ich das angefangen. Und es ist ein Leporello mit 32 DIN A5 Seiten draus geworden. Lauter Ermutigungen meines Herrn auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Katja steht da auch drin, zum Beispiel. Na? Und das kann ich euch nur empfehlen. Haltet euch fest, in welcher Form auch immer, wenn euer Herr euch ermutigt. Wir sind einfach so vergesslich. Danke. Und dieses nehme ich mir immer wieder vor, wenn es mir wieder beschissen geht. Dann hole ich mir das raus und lese da drin. Und das tut mir dann richtig gut. Und das begann mit Ermutigung eigentlich auch schon vor 2017, auch schon als ich in Elbingerode war, in dieser Klinikzeit, durch einen Wandkalender. Und den habe ich nur wahrgenommen, weil ich zu früh eigentlich zu der Voruntersuchung kam, Eingangsuntersuchung. Und das war am Quartalsende, ne? Das war ein Quartalskalender und ich musste den sehen. Deswegen war ich einen Tag früher dran. Am nächsten Tag wäre der weg gewesen. Und auf diesem Kalender, diesem großen, da steht ein Zitat von Bernhard von Clairvaux, der gesagt hat, er ist schon dort, der dich in ungeahntes Neues führt. Er ist schon dort, der dich in ungeahntes Neues führt. Das hängt jetzt seit Jahren in unserem Wohnzimmer. Und die spannende Frage war für mich die ganze Zeit, was ist denn dieses ungeahnte Neue, in das er mich hineinführen möchte? Ist das nun die Antwort? Gottesdienst in der Tischlerei? Ihm in einem ganz anderen Beruf dienen? Es begann verheißungsvoll. Handwerklich begabt war ich schon immer. Vieles gelang ganz prima. Die Theorie, die ich mir selbst nach Feierabend zu Gemüte führen sollte, die war herausfordernd, aber mit Unterstützung machbar. Ich fand ganz gut rein und es machte mir größtenteils sogar echt Spaß, da zu arbeiten. Sehr gewöhnungsbedürftig war allerdings, dass ich die Woche über von meiner Familie getrennt war. Zum Hin- und Herfahren war es einfach zu weit. Ich lernte viel, machte gute Erfahrungen und kam trotz aller Herausforderungen zurecht. Der Abschlussbericht nach 11 Wochen fiel auch sehr positiv aus und ich konnte im September weitermachen und die 2 Jahre Umschulung dann antreten. Und in der vorletzten Woche, Anfang Juli, geschah es dann. Ein undramatischer Interessenkonflikt zwischen einem Gesellen und mir hat dazu geführt, dass ich einen richtig heftigen Rückfall erlebte. Und er war so schlimm, wie ich eigentlich keinen mehr erwartet hatte. Mir ging es ja vorher gut, ne? Aber jetzt war es wieder ganz, ganz anders. Es warf mich völlig aus der Bahn. Ich habe dann nach einigen Tagen es geschafft, ein klärendes Gespräch mit ihm zu versuchen, aber das hat die Sache für mich eher noch schlimmer gemacht. Ich war wieder richtig im Loch. Die letzten Tage waren echt schlimm. Ich weinte viel und hatte kaum Energie für den Arbeitstag. Der anschließende Familienurlaub, der war so bescheuert, wie ich noch keinen erlebt hatte. Total von meiner Depression geprägt. Die fest geglaubte Perspektive war wieder völlig weg. Der Tischler war vom Tisch. Die Gesamtbelastung war für mich einfach zu hoch. Der Konflikt war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Mit solchen Rückschlägen konnte ich weder als Tischler noch sonst wie arbeiten. Ich war absolut negativ drauf und Selbstmordgedanken waren auch wieder mit dabei. Und statt am 2.9. anzufangen, musste ich mich erneut krank schreiben lassen. Es dauerte bis Oktober, bis ich wieder einigermaßen auf der Reihe war. Und nun? Ich hatte keine Idee mehr. Und mein Reha-Berater hatte im Telefongespräch auch keine. Es blieb nur der Antrag auf Erwerbsminderungsrente. Also habe ich den Ende Oktober 20 gestellt und wartete voller Spannung und phasenweise sehr niedergedrückt auf den Bescheid. Denn Plan B hatte ich nicht. Noch im Sommer 19 fragte mich ein Freund, mein bester Freund seit über 30 Jahren, magst du nicht mal in der Hohen Mark ausstellen. Vielleicht sagt sie euch was, Hohe Mark, Klinik für psychisch kranke Menschen in der Nähe von Frankfurt. Die ist mir sehr vertraut, gehört zu dem Gesamtwerk, zu dem ich auch gehöre, als Tabor-Mitglied, der ich in Marburg meine theologische Ausbildung gemacht habe. Magst du nicht mal in der Hohen Mark ausstellen? In der Situation konnte ich mir das absolut nicht vorstellen, weil mir ging es einfach schlecht. Aber das hat mich dann beschäftigt. Und ich habe genauer hingeguckt. Das hatte er nämlich gemerkt, welche meiner Kunstwerke der Natur haben denn wirklich eine ermutigende Botschaft? Wo kommt da was rüber? Was hat mich ermutigt und was könnte auch andere ermutigen? Und ich habe mal 12 ausgewählt, eine ganz neue Ausstellung konzipiert und meine Söhne haben mir Karten dazu hergestellt. Ich habe Ständer gebaut dafür und so weiter. Könnt ihr alles da hinten in dem Raum nachher sehen? Das ist diese Ausstellungszusammenstellung mit den 12 Objekten, die in der Zeit geworden ist. Und dann habe ich die Informationen gestreut, Hohe Mark und auch andere Einrichtungen, wo ich mir das vorstellen könnte. Zum Beispiel auch in der Reha-Klinik in Bad Homburg, in der ich selber 7 Wochen verbracht habe, von 17 auf 18, Jahreswechsel. Und da ist es dann auch geworden, ein erster Versuch mit diesem neuen Konzept zum Thema natürlich ermutigt. War spannend, ne? Weil ich ja nicht wusste, kommt das rüber? Wie reagieren die Menschen da in der Klinik in ihrer Situation? Ermutigt das irgendjemand? Und es war in der Summe für mich so ermutigend, dass ich den Eindruck hatte, ja, in die Richtung sollte es, könnte es weitergehen. Ich genieße es, wieder Zeit für meine Kreativität zu haben. In der Zeit des Tischler-Reha-Vorbereitungslehrgangs lief natürlich gar nichts, ne? Und das wäre auch in den 2 Jahren nicht gelaufen. Aber jetzt war ich wieder frei, hatte wieder Zeit. Und das ist für mich der positive Aspekt bei allem Schweren. Natürlich waren auch bei mir alle weiteren Ausstellungsplanungen durch die Corona-Hochzeit erstmal wieder weg, ne? Vieles ist gestrichen oder verschoben worden. Das war echt schade, aber zu Hause konnte ich ja auch was tun. Und jetzt geht ja, Gott sei es gedankt, wieder was. Ganz neu war dann ein spezielles Angebot, was sich entwickelt hat für Seelsorger, Berater und Therapeuten. Eine Kombination von ermutigender Skulptur für den Gesprächsraum in Kombination mit hochwertigen Faltkarten zum Mitgeben. Die könnt ihr hinten auch sehen. Ich darf auch zu denen gehören, für die Corona durchaus Vorteile hatte. Ich habe nämlich 3 Monate länger Arbeitslosengeld 1 bekommen durch die Corona-Verlängerung. So musste ich erst im August 20 Hartz IV beantragen. Aber auch das ist mir eben nicht erspart geblieben. Also ich habe vieles kennengelernt in den letzten Jahren. Vieles, was ich nicht wusste, wie was läuft und so, ne? Also bin fast zum Fachmann geworden. Aber auch dankbar für unseren Sozialstaat mit all den Möglichkeiten. Ich habe einen Kollegen aus USA kennengelernt, der auch Burnout durchlitten hat. Und der sagte, wenn ich nicht meine Freunde gehabt hätte, die mich auch finanziell unterstützt haben, ne, dann wäre das alles ganz anders gelaufen. Also da können wir wirklich dankbar sein für unseren Sozialstaat. Das lernte ich auch. Ja, und Gott sei es gedankt, kam dann im Oktober 2020 endlich auch der positive Rentenbescheid. Die Erwerbsminderungsrente, zunächst für 3 Jahre. Das ist eigentlich immer irgendwie begrenzt erstmal. Das hat mich sehr entlastet, bis heute. Aber jetzt Anfang November, also in wenigen Wochen, muss ich einen Antrag stellen auf Weitergewährung dieser Zahlung. Da wird es wieder spannend. Ich komme langsam zum Ende. Von Nicola Vollkommer las ich: Geistliche Berufungen werden in Tränentälern der Verzweiflung geformt, nicht auf Höhenflügen des Erfolgs. Nochmal, geistliche Berufungen werden in Tränentälern der Verzweiflung geformt, nicht auf Höhenflügen des Erfolgs. Paulus schrieb im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch andere trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. formt sich da gerade meine Berufung um? Ist das mein neuer Auftrag mit meiner ungewöhnlichen Kunst? Ist das das ungeahnte Neue, in das er mich führt, als Betroffener anderen den Trost kreativ weiterzugeben, den ich selbst empfange? Das würde mir gefallen. Und es wäre dann unter Umständen doch so ein kleines Stückchen Happy End. Vor einiger Zeit stieß ich auf einen Satz von Paul Deitenbeck. Er sagte ihn irgendwann, nachdem seine Tochter trotz vieler, vieler Gebete verstorben war. Er beeindruckt mich sehr, dieser Satz. Und als ich wieder mal bei meiner verwundeten Eiche war, da dachte ich daran und ich habe gebetet, Herr, wenn es so sein soll, dann mach das auch bei mir so. Paul sagte, Gott wollte sich durch unsere Wunden verherrlichen, nicht durch ein Wunder. Gott wollte sich durch unsere Wunden verherrlichen, nicht durch ein Wunder. Jetzt habt ihr euch vielleicht die ganze Zeit gedacht, während ich gesprochen habe, was ist denn da drunter eigentlich? Jetzt werde ich es enthüllen. Und das ist ein erster Akt zur Ausstellungseröffnung gewissermaßen. Das ist eins meiner Lieblingsstücke. Und ich lese euch die Karte dazu vor. Titel: Doch das Leben geht weiter. Ein Fundstück von der letzten Ach-Wanderung im Allgäu-Urlaub 2019. Die Originalität sah ich im Bach sofort. Die Präsentation und Bedeutung erschloss sich mir erst zu Hause. Der Ast ist wie ein Lebensverlauf, voller Bewegung, mit Wendungen und Brüchen und mit manchen Verletzungen. Doch das Leben geht weiter. Auch wenn wir in manchen Situationen denken, wie soll das gehen? Ganz wertvoll ist es, wenn wir dann Unterstützer haben, wie den kleinen Ast, ohne den die Skulptur nicht stehen könnte. Kürzlich hörte ich in einem Konzert von Jürgen Werth die ermutigenden Worte: Sei's, wie es sei. Es ist noch lange nicht vorbei. Gott öffnet neue Türen und ich bin frei. Zwei kurze Anmerkungen noch. Wenn ihr das Programm der Woche euch angeschaut habt, dann habt ihr gesehen, nächsten Sonntag gibt es gewissermaßen eine Fortsetzung, die aber doch anders ist. Ich werde auf kreative Art und Weise meine Geschichte kurz zusammenfassen. Dabei sprechen zwei meiner Bäume miteinander. Und dann möchte ich euch an drei Punkten gerne aufzeigen, wie Jesus immer wieder in meine Dunkelheit hineinleuchtet. Und darum heißt das Thema für nächsten Sonntag ja auch: Komm aus der Distanz oder dein Licht durchbricht die Dunkelheit. Also es ist gut möglich, auch Leute mitzubringen und einzuladen, die heute nicht da sind. Wenn ihr den Eindruck habt, das ist mal so eine ganz andere Thematik, dass jemand offen über seine Geschichte so spricht, über Depressionen und Ähnliches, dann bringt den Menschen mit. Er kriegt trotzdem zusammengefasst meine Geschichte mit und dann eben eine Weiterführung, eine Vertiefung. Und noch eine letzte, ganz kurze. Ich habe schon gemerkt, dass ihr euch in der Gemeinde hier hauptsächlich duzt oder vollständig duzt, ich weiß nicht genau. Ihr könnt gerne zu mir Sie sagen, müsst ihr aber nicht. Ich heiße Wolfgang und habe das Du eigentlich auch ganz gerne.